Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 5.4, ein Antrag der CDU-Fraktion, Anlaufstellen Kindesmisshandlung und Kindesmissbrauch. Frau Westermann.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr nicht anwesender Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Kindesmisshandlung oder Missbrauch sind mittlerweile leider eine regelmäßige, erschreckende Wirklichkeit. Noch heute Morgen wurde in der Neuen Osnabrücker Zeitung vom sogenannten Fall Münster berichtet, mit der Überschrift »Weitere Taten aufgedeckt«. Auf Initiative und Drängen der CDU liegt ein neuer Gesetzentwurf vor, der den sexuellen Missbrauch von Kindern endlich unter Strafe stellt, diese abscheulichen Taten nicht nur als Vergehen einstuft. Das ist gut so. Doch auch auf kommunaler Ebene müssen wir genau hinschauen und unsere Kinder schützen bzw. Hilfen verbessern. Das hat uns Corona noch deutlicher gemacht. Die traditionellen Hilfen sind da sicherlich nur ein Baustein. Wir müssen die Kinder dort abholen, wo sie sich bewegen. Entweder oder vor Ort, im städtischen Raum, durch sogenannte Notinseln. Diese Anlaufstellen, die äußerlich durch ein Logo gekennzeichnet sind, können in einer direkten Not- oder Bedrohungslage Zufluchtsort sein und Kinder schützen. Nähere Erklärungen haben wir in der schriftlichen Begründung aufgeführt. Gleichwohl bewegen sich unsere Kinder im Netz. Ein virtueller Raum, in dem Kinder sich anonym und kostenlos öffnen können, ist eine weitere Anlaufstelle. Die Nummer gegen Kummer allein reicht nicht mehr, da Kinder und Jugendliche nicht gerne oder gar selten telefonieren. Über einen schnellen Zugriff der städtischen Internetseiten kann Betroffenen niedrigschwellig geholfen werden. Digitale Angebote erleichtern den Erstkontakt. Hier hoffen wir vertrauensvoll auf die Zusammenarbeit der freien Träger. Auch wenn die Stadt Osnabrück im Rahmen des Modellprojektes Gute Kinderschutzverfahren interdisziplinäre Fortbildung im Bereich Qualitätsentwicklung und Sicherung für Kinderrechte in der Justiz erfährt, halten wir unseren Antrag für dringend notwendig und bitten um Ihre Zustimmung. Zum Änderungsantrag der FDP möchte ich sagen, auf den Vorschlag, auf WhatsApp zu verzichten, könnten wir eingehen. Auf kirchliche Träger bei dieser Arbeit möchten wir nicht verzichten. Unter der Leitung von Frau Waller-Knaak vom SKM wird hier schon jetzt hervorragende Arbeit geleistet. Die kirchlichen Träger an dieser Stelle mit den Missbrauchsvorwürfen in Verbindung zu bringen, halte ich für beschämt. Schönen Dank.
Frau Harding.
Die SPD-Fraktion wird den Antrag der Grünen unterstützen, das Ganze noch mal im Fachausschuss zu diskutieren. Die Notinseln so vorzuschlagen, bedarf, glaube ich, einer fachlichen Diskussion mit allen Trägern, nicht nur mit dem öffentlichen Träger. Frau Westermann, da gebe ich Ihnen recht. Mit allen Trägern, die hier in der Stadt Osnabrück sich mit Kinderschutz beschäftigen. Ich möchte nur einen ganz kleinen Einwurf machen. Die Notinseln, oder andersrum, wir haben Mitarbeiterinnen, die in der Kinder- und Jugendhilfe tätig sind, die alle erweiterte Führungszeugnisse haben. Alle Leute, die für die Notinsel sich beschäftigen, die Mitarbeiter von Geschäften, haben keine erweiterten Führungszeugnisse. Es gibt Menschen, die diese Situation ausnutzen. Und ich glaube, das sollte noch mal ganz intensiv im Ausschuss diskutiert werden, nicht nur mit dem öffentlichen Träger, sondern auch mit den freien Trägern. Wir haben hier in Osnabrück ein Kinderschutzzentrum, zusätzlich zu den kirchlichen Trägern. Und ich denke, die sollten alle mit ins Boot geholt werden, um diesen Antrag noch mal zu diskutieren. Danke.
Herr Klein.
Frau Ratsvorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, Wir haben diesen Änderungsantrag angekündigt und stellen den hier auch, der auch unterstützt wird. Und deswegen möchte ich da drei Dinge dazu sagen. Erstens denke ich, dass unsere Verwaltung in dieser Beziehung eine ausgezeichnete Arbeit macht. Das Team um Herrn Rothemeier ist da sehr aktiv und sehr sensibel, um den Problemen, die hier angesprochen worden sind, soweit es möglich ist, auf den Grund zu gehen und sich schützend vor Kinder und Jugendliche zu stellen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass dieses Modell der Kindernotinseln überhaupt nicht geeignet ist, aus meiner Sicht, die besondere Problematik von sexuellem Missbrauch und Kindesmisshandlung tatsächlich aufgreifen zu können, weil das ja gerade zum Beispiel familienintern oder in anderen Gemeinschaften stattfindet. Und das ist nicht das Modell der Notinseln. Diese Notinseln, soweit ich mich damit jetzt beschäftigt habe, dank dieses Antrages, gehen ja darum, dass es bestimmte Logos gibt in Geschäften und beispielshaft wird dort ausgeführt, dass Kinder, die sich zum Beispiel von einem Hund bedroht fühlen oder die ihr Busticket vergessen haben oder ihre Schlüssel oder derartiges, dass die dann dort eine Ansprechperson finden. Und deswegen halte ich das nicht für geeignet, dass dieses Mittel hier im Rat zu beschließen. Und das Letzte ist, was ich dazu sagen möchte, der Jugendhilfeausschuss ist nicht ein in Anführungsstrichen normaler Ausschuss, sondern es ist ein Ausschuss, in dem viele hinzugewählte Stimmrecht haben. Und zwar aus guten Gründen, weil sie aus der Praxis kommen. Und wir können hier in diesem Rat, halte ich es nicht für seriös, hier einen derartigen Beschluss zu fassen, ohne die Stimmen der Fachleute aus dem Ausschuss gehört zu haben, um ihnen Gelegenheit zu geben, dazu Stellung zu nehmen, um der Verwaltung Gelegenheit dazu Stellung zu nehmen und vor allem auch darüber mit abzustimmen, was sie davon halten. Von daher ist unser Vorschlag, dass diesen Antrag in den Jugendhilfeausschuss zu verschieben, um dort uns das Projekt vorstellen zu lassen, die das, was dafür, was dagegen spricht. Ich finde den Einwand von Frau Harding sehr weiterführend und sehr nachdrücklich. Also ich denke, dass das der richtige Ort ist und hier darüber keine Entscheidung heute zu treffen. Vielen Dank.
Frau Reichineck.
Ja, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Antrag der CDU-Fraktion ist ein sehr guter. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass wir an diesem Thema arbeiten wollen und müssen. Als ich ihn gelesen habe, als Person, die ja auch in der Jugendhilfe arbeitet, hatte ich aber an vielen Stellen noch Fragezeichen. Da wurde jetzt schon einiges benannt, das Thema Kindernotinseln zum Beispiel. Da muss genau geschaut werden, was bedeutet das überhaupt? Wie müssen die Leute, die in den Geschäften arbeiten, ausgebildet sein? Welche Informationen brauchen die, damit die auch wirklich ein hilfreicher Anker sozusagen sein können? Zudem ist, wenn ich mir diesen Antrag anschaue, noch nicht so ganz hinterlegt, wer das eigentlich machen soll. Diese Konzepte im digitalen Raum finde ich eine super Sache, die ist auch sehr wichtig. Und ich bitte ausdrücklich darum, WhatsApp nicht rauszustreichen, denn viele Kinder und Jugendliche nutzen genau dieses Medium. Ich weiß, die FDP hat da Datenschutzbedenken, die kann ich auch nachvollziehen. Ich möchte die auch nicht kleinreden. Aber über WhatsApp fühlen sich viele Kinder und Jugendliche schneller in der Lage, Kontakt aufzunehmen. Also würde ich bitten, dieses ganze Paket auch in den Jugendhilfeausschuss zu verschieben, dass wir diese Frage genauer diskutieren können. Ich glaube, da können wir der FDP auch ihre Bedenken nehmen diesbezüglich. Dennoch zum Thema Personal. Irgendjemand muss im Chat und muss bei WhatsApp sitzen und diese Anfragen beantworten. Das kann nicht irgendjemand jetzt in der Verwaltung mal eben mitmachen. Da brauchen wir Menschen, die entsprechend ausgebildet sind. Die brauchen wir auch bei den Trägern. Seien sie freie Träger, seien sie kirchliche oder öffentliche Träger. Natürlich ist es wichtig, da gemeinsam zu arbeiten, aber de facto brauchen wir Personal, brauchen wir Gelder. Ob wir die kommunal aus Landes- oder Bundesmitteln zur Verfügung stellen, ist auch ein großes Fragezeichen. Deswegen vielen Dank für den Antrag, den wir ausdrücklich unterstützen, aber auch von uns die Bitte, das einmal in den Jugendhilfeausschuss zu schicken, um da sich genau anzuschauen, wie können wir gemeinsam gute Lösungen hier finden. Ich glaube, damit ist uns allen am meisten geholfen. Nochmal danke für die Initiative.
Hallo. Ich habe auf der Liste jetzt noch Herrn Mierke, Herrn Lübbe. Herr Haskamp, hatten Sie sich vorher schon gemeldet? Entschuldigung, dann ist jetzt auf jeden Fall erst Herr Haskamp, Herr Mierke, Herr Dr. Lübbe und abschließend dann Frau Westermann. Ist das korrekt? Dann können wir so verfahren. Herr Haskamp.
Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, wo Kinder in Not sind, müssen wir helfen. Egal, ob in der Nachbarschaft, Schule, Sport, bei Freunden, Nachbarn oder Verwandten. Das sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Notinseln können daher aus unserer Sicht einen Beitrag dazu leisten, ein niedrigschwelliges Angebot zu sein, Ansprechpartner zu finden, wo Kinder ihren Alltagsweg haben. Allerdings sehen wir auch die Gefahr, dass in diesen Notinseln nicht unbedingt jeder sofort ansprechbar ist oder auch geschult ist. Wir müssen die Garantie haben, dass, wenn Kinder diese Notinseln betreten, ihnen auch sofort geholfen wird, sie sich sicher und geborgen fühlen, bis sie weitere Hilfe erlangen. Wir wollen WhatsApp nicht komplett verbieten in diesem Kontext, sondern wir wollen einfach nur sagen, es gibt viele soziale Kommunikationsmedien, welche am Ende ausgewählt werden von dem Hilfesuchenden, obliegt ihm natürlich. Darauf hinweisen, dass diese Kommunikationssysteme nicht sicher sind, müssen wir an dieser Stelle trotzdem. Wir sind gerne bereit, die Diskussion um das Thema für oder wider dieser Einrichtung in den Fachausschuss zu verweisen. Für uns allerdings steht an erster Stelle, dieser Aufkleber am Geschäft darf nicht zu Werbezwecken dienen, sondern mit diesem Aufkleber ist auch eine Verpflichtung verbunden, nämlich den Kindern zu helfen. Und das müssen wir sicherstellen, wenn wir so eine Lösung anstreben. Dankeschön.
Herr Mirke.
Frau Ratsvorsitzende, werte Kolleginnen und Kollegen, als ich den Antrag las, war ich ein wenig verwundert, auch als Familienvater und Großvater von mehreren Kindern, mit der Fragestellung, wie sieht das dann in der Praxis aus? Ein Kind, was in Not ist, der läuft nicht erst an Geschäften bei, guckt, ob draußen ein grünes, ein blaues, ein gelbes Logo ist, der ist in Not, der braucht Unterstützung. Und da muss also jeder erstmal von uns sich ganz klar und deutlich sagen, jeder von uns soll, ja muss sogar ein Nothelfer sein. Das als erst vorweggesteckt. Jetzt nochmal zu dem Antrag als solches selber. Das, wie der grüne Antrag jetzt es ja formuliert hat und was unterstützungswürdig ist, auch von mir, ihn in den Jugendhilfeausschuss zu geben, dort wo dann auch diejenigen sitzen, die in der Materie tagtäglich dort mit konfrontiert sind und aus den Erfahrungen heraus, sei es im Jugendamt oder mit der Polizei, entsprechend auch da was zu sagen können, finde ich zielführend und richtig. Nichtsdestotrotz, der Antrag, der die ganze Sache anschiebt, ist insofern ja nicht verkehrt. Ich erinnere mich an einen Slogan, der seinerzeit lautete bei uns, mögen Sie Kinder mehr, als Ihnen lieb ist? Das waren damals eine Plakataktion, die öffentlich überall verbreitet gewesen ist, wo schon vor 10 Jahren darauf hingewiesen wurde, dass diese Problematik in der Gesellschaft vorhanden ist. Und wenn ich mir jetzt die Gerichtsurteile angucke, wie perfide da tatsächlich so etwas abgeht bei Kindern in Not, die missbraucht werden, kann man gar nicht genügend Unterstützung dort bringen. Also insofern grundsätzlich nochmal die Aussage meinerseits, den Antrag dort in den Fachausschuss zu geben, mit den entsprechenden sich darüber auszutauschen. Ich denke mir, das ist zielführend. Die Vertrauenslehre an den Schulen, denke ich mir, wären auch sicherlich da eine Bereicherung. Und nochmal ganz deutlich an uns jedem, sich zu sagen, dass jeder von uns ein Nothelfer sein muss, wenn er auf eine Situation zukommt, wo Kinder gegängelt werden, geschlagen werden, wie auch immer. Das ist Zivilcourage und das kann man auch nicht über ein Logo irgendwo aus der Welt bringen. Schönen Dank.
Herr Dr. Lübbe.
Ja, Frau Vorsitzende, liebe Kollegen, ich möchte noch mal einen Aspekt beibringen, dass wir sehr viele Fälle von sogenanntem Kindesmissbrauch haben, der nicht so massiv erkennbar ist, sondern in etwas latenterer Form auftritt. Es gibt auch gute Gründe, dass Kindesmissbrauch oft erst nach Jahren aufgedeckt wird. Das heißt, es gibt da offenkundig einen Grenzbereich, dass in bestimmten Familien ein Verhalten toleriert wird, das für die Nachbarn und vielleicht auch für die Lehrer nicht sofort als Missbrauch erkannt wird. Also insofern ist da eine sehr große Breite. Das betrifft übrigens auch die Missbrauchenden, dass man sozusagen, auch wenn man, ich bin ja in der Praxis als Psychiater eher mit Missbrauchenden als mit Opfern in der Sicht verbunden. Und ich erlebe, dass die zum Teil bestimmte Normen anders interpretieren, teilweise das auch offen zugeben. Also ich wollte sagen, das ist ein sehr komplexes Geschehen. Zahlen in der Größenordnung von 8-13% aller Familien wird ein Missbrauch vermutet, nur um mal so eine Größenordnung in den Raum zu stellen. Wie viele das sind? Also aus meiner Sicht nochmal ganz klarer Hinweis, wenn wir das haben, müssen wir uns einfach auch bei allen Erziehern in Schulen, bei den Ärzten darüber Gedanken machen, dass es eben nicht nur diesen knallharten Missbrauch, sondern Vorstufen davon gibt und dass es möglicherweise auch in jüngeren Jahren, also vor dem Missbrauch, auch Möglichkeiten gibt, auf spätere Täter einzuwirken. Das kann ich jedenfalls sagen, das ist ganz sicher möglich und auch wichtig. Zur Frage der kirchlichen Stellen, da sehe ich im Augenblick keinen Grund, diese auszuschließen, denn wir wollen ja keine Kollektivhaftung haben. Wir haben das in der Kirche immer erlebt, dass alle 100, 200 Jahre eine Phase gab, in der Missbrauchsfälle auftreten und dann ist erstmal Ruhe. Da muss aufgeklärt werden, aber keine Kollektivhaftung. Also mein Votum ist ganz klar, sich auf die Breite des Ganzen nochmal zu beziehen und auch die Behandler, sowohl der späteren Täter, wie auch diejenigen, die leichtere Fälle haben, mit zu bedenken. Wir werden nicht so viele Fälle haben wie Lüchte, Münster und so weiter, sondern wir werden sehr viele Fälle eines viel diskreteren Missbrauchs haben. Zur Stelle, ich bin ausdrücklich dafür, eine solche einzurichten. Die Frage ist jetzt, ob es sich wirklich lohnt, noch einmal eine umfassende Beratung in dem Ausschuss zu machen, wo auch andere außer der Ratsmitglieder mit abstimmen dürfen. Das muss diskutiert werden. Die Stelle einzurichten ist in jedem Fall sinnvoll und auch zu wissen, wie komplex der Vorgang dort ist. Vielen Dank.
Frau Westermann.
Selbstverständlich verschließen wir uns nicht der Verweisung in den Ausschuss. Als Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses, der in der nächsten Woche tagt, bitte ich nur darum, hier in dem Änderungsantrag der Grünen das Datum zu streichen, es nicht in der November-Sitzung zu diskutieren. Wir werden ausgiebig und ausführlich über den Haushalt beraten. Wir haben dort mehrere einzelne Vorlagen, die wahrscheinlich intensiv beraten werden. Ich habe gerade heute Morgen mit Herrn Beckermann und Frau Schlüter als Fachbereichsleiterin einige Tagesordnungspunkte im Bereich der Mitteilung absetzen lassen, weil wir auch aufgrund der Corona-Situation natürlich möglichst kurz beraten wollen. Zu den Notinseln möchte ich nur noch mal ganz klar darstellen bzw. erklären, dass wir ausdrücklich darauf hingewiesen haben und deswegen auch dieses Wort Anlaufstellen benutzt haben. Es sind keine Beratungsstellen, es sollen Anlaufstellen sein, die wirklich einen Kontakt zu einer Beratung herstellen. Und zu der Verweisung in dem Ausschuss möchte ich aber auch noch, wie Ralf Lübbe es eben gesagt hat, trotzdem anmerken, dass auch hier einige Fachleute sitzen, Vertreter der freien Träger, die sehr wohl Ahnung von dem Thema haben und auch hier beraten können. Das nur zur Kompetenz des Rates.
Dann würde ich gerne zur Abstimmung kommen und schlage jetzt vor, dass wir 5.4.1, das ist der Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, abstimmen lassen. Ich habe das Signal bekommen, dass wir das Datum 11.11. rausschreiben. Genau, und wir schreiben rein die Januarsitzung. Genau. Also ohne Datum. Das Datum wird einfach gestrichen. Und ansonsten bleibt dieser Beschlusstext des Änderungsantrages bestehen. Und wer diesem dann so zustimmen kann, den bitte. Wir müssen mal schauen. Wenn dieser jetzt durchkommt, ist der obsolet. Dann lasse ich jetzt abstimmen. Wer diesem Antrag ohne Datum zustimmen kann, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das ist UFO, CDU, FDP, Pirat, UWG, SPD, Die Linke, Die Grünen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dann ist das einstimmig. Meine Damen und Herren, wir haben jetzt 120 Minuten für die ersten vier Anträge benötigt. 180 ist laut Geschäftsordnung für die Anträge vorgesehen. Das heißt, dass wir jetzt mit diesem Wissen uns beeilen, wenn wir alle drei noch vor uns stehenden Anträge bearbeiten wollen. Ich rufe auf 5.5. ein Antrag der Fraktion Die Linke, kinderfreundliche Kommune, ein UNICEF-Projekt wie gemacht für Osnabrück.
Ja, perfekt, dass man unserem Antrag einfach zustimmen kann, weil er einfach so gut ist. Dann machen wir uns das alles ein bisschen einfacher. Also uns hat es natürlich sehr gefreut, dass wir heute das Thema Kinderrechte gleich in zwei Anträgen auf der Tagesordnung haben, denn das zeigt ja ganz deutlich, dass die Kommunen das machen, was der Bund gerne mal verschlammt hat während der Corona-Zeit, nämlich sich um das Thema Kinder und Jugendliche zu kümmern. Denn während es zwar einen Autogipfel gab, warten wir auf den Kindergipfel noch immer. Da haben wir uns gedacht, können wir in der Kommune doch deutlich mehr. Denn Osnabrück hat sich in den letzten Monaten und Jahren schon immer als Kommune gezeigt, die sich für das Thema Kinderrechte einsetzt. Und genau aus diesem Grund haben wir uns gedacht, kann sich die Verwaltung mal anschauen, ob wir nicht genau die richtige nächste niedersächsische Stadt wären, die Teil des UNICEF-Projekts Kinderfreundliche Kommune wird. Wir haben uns absichtlich dazu entschlossen, das als Prüfauftrag zu formulieren. Wir haben auch vorher Gespräche geführt. Es ist durchaus sinnvoll, sich anzuschauen, was Osnabrück in dem Bereich schon macht. Und wir haben gerade eben schon gehört, die Verwaltung ist da sehr aktiv. Und zu gucken, ob wir für das Projekt sinnvoll in Frage kommen oder eben nicht. Die Ergebnisse würden wir dann gerne im Jugendhilfe, aber auch im Finanzausschuss diskutieren. Denn das hat natürlich auch finanzielle Auswirkungen. Wir lehnen deswegen die Verschiebung in den Jugendhilfeausschuss in dem Moment ab. Denn natürlich wollen wir da noch diskutieren und es geht uns darum, dass wir im Jugendhilfeausschuss was zu diskutieren haben, nämlich das, was die Verwaltung dort rausfindet. Dass das Projekt für uns sinnvoll ist, ist ganz klar. Kinderrechte sind Rechte, die für eine Kommune relevant sind. Es geht darum zu schauen, wie können wir Kinder stärker einbinden, wie können wir Kinder stärken, gerade mit Blick darauf, wie Kinder jetzt in der Corona-Pandemie besonders leiden, kommt der Antrag in unseren Augen zur richtigen Zeit. Deswegen fordere ich Sie alle auf, unserem Antrag zuzustimmen und den nicht erst noch in den Jugendhilfeausschuss zu schieben, denn da werden ja die Ergebnisse sowieso diskutiert. Ich glaube, zum Inhalt muss ich nicht mehr viel sagen. Das steht in unserer Vorlage ganz gut. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn wir gemeinsam schauen können, ob das nicht eine gute Möglichkeit für uns ist, zu zeigen, wie sehr wir uns engagieren. Und sind aber natürlich gerne noch auf alle Fragen und Einwände gespannt, die jetzt kommen. Dankeschön.
Herr Klein.
Tüte. Ja, das ist so mit den Tüten. Jetzt begrüße ich auch neben der Ratsvorsitzenden auch den Herrn Oberbürgermeister. Wir stellen den Verweisungsantrag an den Jugendhilfeausschuss. Ich halte es auch für sinnvoll, selbst wenn die Tagesordnung, Eva Marie, sehr voll sein sollte am 11. Aber das ist auch haushaltsrelevant, wäre das, wenn wir uns dem anschließen. Deswegen plädiere ich dafür, das schon in der November-Sitzung zu diskutieren, dass uns die Verwaltung das näher vorstellt und dass dann insbesondere die Hinzugewählten, ich habe es eben schon gesagt, die Möglichkeit haben, mitzureden und mitzuentscheiden. Heidi Rechnick ist auch im Ausschuss und ich denke, dass wir dann schon eine Entscheidung treffen können, jedenfalls in die eine oder andere Richtung. Und wenn wir uns entschließen sollten, aufgrund der Diskussion, dass wir das so machen, dann könnten wir die erforderlichen Mittel dann auch im Haushalt, im Doppelhaushalt einstellen. Vielen Dank.
Frau Westermann.
Es ist unbestritten, dass UNICEF mit diesem Projekt Kommunen einen Siegel auszuzeichnen in eine gute Richtung zielt. Es geht ja hier darum, Kinderrechte zu verwirklichen und das im unmittelbaren Lebensfeld. Ich allerdings muss ganz ehrlich sagen, sehe jetzt diese Dringlichkeit genauso wenig, das im Novemberausschuss zu behandeln. Letztendlich, so ist es eben schon zu Recht gesagt worden, müsste es ja auch bei dem finanziellen Umfang von 80.000, der hier angegeben wird, auch noch im Finanzausschuss diskutiert werden. Ich kann Ihnen zunächst sagen, dass wir heute diesen Antrag etwas kritisch sehen, genau aus den Gründen, die Frau Reicheneck selbst gerade angedeutet hat, weil wir richtig gut aufgestellt sind. Sie haben es wunderbar eben hervorgehoben. Ich habe mir hier aufgeschrieben, was wir alles machen. Ich werde mir das jetzt aufgrund der Zeit sparen und für den Ausschuss aufbewahren. Auch ohne Siegel kann man kinderfreundlich sein. Wir sind es. Wir sollten hier ganz selbstbewusst auftreten. Wir haben nämlich unheimlich viel gemacht in den letzten Jahren, gemeinsam mit der Wirtschaft, mit dem Familienbündnis, Politik, Gesellschaft, Alle haben an einem Strang gezogen und wir sind in Sachen Kinderrechte spürbar vorangekommen. Und deswegen, und das gebe ich jetzt schon dem Ausschuss mit auf den Weg, egal ob Jugendhilfeausschuss oder Finanzausschuss, ist doch wirklich zu überlegen, ob man das Geld, die 80.000 Euro jährlich, lieber direkt investiert in direkte Hilfen oder Projekte, denn wir sind bereits eine kinderfreundliche und ein partizipatives Oberzentrum mit Vorbildfunktion. Und ich finde es schade, dass Sie in Ihrer Pressemitteilung, Sie der Linken, das anders dargestellt haben. Denn ich glaube, viele Familien und Kinder sind neidisch auf die Stadt Osnabrück, weil dort viel erreicht wurde. Vielen Dank.
Herr Christ.
Sehr geehrte Frau Ratsvorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich mache es ganz kurz. Als SPD-Fraktion hätten wir auch noch ein paar Fragen. Der Antrag hat ja auch noch finanzielle Auswirkungen und personelle Auswirkungen. Diese würden wir gern auch noch mal diskutieren und besprechen und würden uns daher auch anschließen, den Antrag in den zuständigen Ausschuss zu überweisen. Uns würde aber auch noch mal reichen, auch im Januar, weil das Thema ist einfach zu wichtig, dass wir das jetzt übers Knie brechen. Von daher wäre auch eine Möglichkeit im Januar noch gegeben. Und deswegen Ausschuss von der SPD-Fraktion. Vielen Dank.
Prima, dann fasse ich mal zusammen. Wir lassen jetzt genau wie eben zuvor auch hier über den Änderungsantrag der Fraktion.
Für Antragsteller eventuell? Ich mache es kürzer. Also wir können das dann übernehmen, wenn der Wunsch da ist, das nochmal in dem Jugendhilfeausschuss zu diskutieren. Uns geht es aber vor allem darum, dass in dem Projekt auch eine Vernetzung vorgesehen ist und dass man auch mal das Gute, was man tut, auch noch mal nach außen trägt. Von daher glaube ich weiterhin, dass es eine gute Sache ist, sich da mal genau mit auseinanderzusetzen. Also Überweisung in den Jugendhilfeausschuss können wir gerne so mittragen.
Gut, dann lasse ich jetzt über den Änderungsantrag 5.5.1, Änderungsantrag Fraktion Bündnis 90 Die Grünen abstimmen. Auch hier würde ich vorschlagen, dass wir das Datum einfach streichen. Wer diesem Änderungsantrag zustimmen kann, bitte ich jetzt um das Handzeichen. UFO, CDU, Oberbürgermeister, der Pirat, die Linke, UWG, SPD und Grün, FDP. Gegenstimmen? Enthaltung? Damit ist dieser Antrag einstimmig durch. Und ich rufe auf 5.6, Antrag der SPD-Fraktion, Entwicklung eines neuen Lokviertel unter Berücksichtigung einer qualifizierten Bürgerbeteiligung und einer Festigung der Osnabrücker Club- und Kulturszene. Und ja, dann dazu gibt es auch einen Änderungsantrag, einen von den Grünen und einen von der FDP.
Ja. Ich darf, ja?
Herr Schlatermund.
Frau Vorsitzende, Herr Oberbürgermeister, ich hoffe, man kann mich mit diesem quälenden Beute hier auch verstehen. Der Antrag mag ja vielleicht ein bisschen klingen wie der Titel einer Magisterarbeit, so umfassend er ist. Aber ich kann Sie beruhigen, ich glaube, man kann das zusammenfassen, ganz einfach. Das Lokviertel wird ein Chancenviertel sein.
Ach so.
Und deswegen möchten wir, weil es ja ein einmaliges Gelände ist, ein einmaliges Viertel von etwa 20 Hektar, möchten wir erreichen, dass wir möglichst frühzeitig, darauf legen wir Wert, eine breit angelegte, besonders umfassende Bürgerbeteiligung erreichen, damit wir dafür sorgen, dass in diesem neuen Stadtviertel, was etwa so groß ist wie die Neustadt, habe ich mir sagen lassen, dass wir in diesem Viertel eine gesunde Mischung aus Leben, Arbeiten und vor allen Dingen auch kultureller Nutzung erreichen. Wir sehen, dass dieses Viertel reinpassen muss in den gesamtstädtischen Kontext und nicht irgendwie losgelöst ist, weil es vielleicht eine etwas isolierte Lage haben könnte, wenn man sich das geografisch anguckt. Aber wir sehen, dass es ein wachsendes Viertel sein muss und sein wird. Die Bürger frühzeitig hier einzubeziehen, ist für uns deshalb so wichtig, weil wir glauben, dass Planungsprozesse, wie wir sie hier gestalten, den Bürgern nicht immer leicht zu vermitteln sind. Deswegen müssen wir sie früher da heranführen. Verwaltung, Politik weiß natürlich, wie damit umzugehen ist, dass Bebauungspläne verändert werden müssen, angepasst werden müssen, dass es da einen langen Diskussionsprozess gibt. Das sind aber Informationen, die die Bürgerinnen und Bürger meistens nicht haben. Insofern möchten wir sehr früh zu einer Ideensammlung kommen. Lass doch mal Leute auch spinnen und Wünsche herantragen. Die FDP hat ja in ihrem Änderungsantrag schon vorgeschlagen, da einen Strand anzulegen. Okay, kann ich mitgehen, aber es ist vielleicht ein Teil. Uns geht es darum, möglichst viel Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger zu erreichen. Und ich kann nur sagen, wenn nicht hier, wo dann? Denn endlich haben wir mal ein Viertel, wo wir die Chance haben, auch wirklich gestalterisch mit tätig zu werden und nach vorne zu gucken. Und da kann ich auch an meine Kolleginnen und Kollegen, die zum Beispiel mal in Angers mit dabei waren, appellieren, gucken wir uns doch einfach an, wie mutig in dieser Stadt beispielsweise mit neuen Brachen umgegangen wurde und was man dort gestalterisch machen kann. Ich glaube, wir haben hier gute Beispiele aus unseren Partnerstädten zum Beispiel. Und vielleicht an diejenigen, die sich noch daran erinnern, wie das früher dort war. Ich weiß noch die Geräuschkulisse. Es gab Stahl und es gab Eisenbahn rangieren. Das war das, was man auch nachts hörte. Haben wir doch den Mut, mal zu gucken, wie dieses Viertel mit ganz anderen Geräuschen kommt. Das leitet mich dann über zum Punkt 2, dass wir schon sehr frühzeitig dran denken sollten, hier also auch Möglichkeiten zu schaffen, dass kulturelle Einrichtungen hier auch etabliert werden. In der Übergangsphase ist es uns gerade auch wichtig, darauf aufmerksam zu machen, wir haben hier Gebäude, die sicherlich noch einige Jahre stehen werden. Und insofern legen wir schon großen Wert darauf, dass wir die Möglichkeit schaffen, der Club- und Kulturszene hier die Möglichkeit geben, diese Räumlichkeiten in der Übergangsphase mindestens zu nutzen, wenn sie nicht schon bestimmte Verwendungen haben. Es hatte sich ja in der Vergangenheit eine wunderbare Szene entwickelt. Wir kennen all diese Zusammenhänge, das muss ich hier nicht wiederholen. Lass uns also auch diesen Übergang mitgestalten, mutig zu sein und dann abschließend vielleicht auch mal darüber nachzudenken. Wir haben im Kulturausschuss demnächst weiter über die Situation des Theaters zu diskutieren. Vielleicht haben wir auch Gelegenheit hier für einen vorübergehenden Zeitraum so etwas wie Bürgerbühnen zu etablieren, die Möglichkeit zu geben, dass das Theater auch Auftrittsflächen hat für ihre Proben. Also wir haben hier Räumlichkeiten, die haben in der Vergangenheit schon viele Nutzungen erlebt. Ich denke an die ganze Musikszene und das wäre sicherlich eine Gelegenheit, das so lange zu bewahren, bis tatsächlich die Planungen durch sind. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist, die Bürgerinnen und Bürger an dieser Planung frühzeitig zu beteiligen. Vielen Dank.
Herr Bracke.
Das ist gefährlicher, wenn man hier immer diese Säcke weiterreicht als ohne. Aber gut, jetzt habe ich meinen.
Und ich glaube, wir müssen ganz dicht ans Mikro gehen, weil das sehr schwer zu verstehen ist. Für die Protokollanten ist das sehr anstrengend.
Ich gebe mir doll Mühe, Frau Ratsvorsitzende. Also, sehr geehrte Frau Ratsvorsitzende. Liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Abend. Ich bin erstmal der SPD sehr dankbar für diesen Antrag, weil er zunächst einmal tatsächlich auch die Gelegenheit bietet, einmal Danke zu sagen. Und zwar Danke bei denjenigen, die in den letzten Wochen, Monaten und Jahren daran gearbeitet haben, dass die Karre, die an dieser Stelle vom derzeitigen Oberbürgermeister und seinem Vorgänger ein bisschen in den Dreck gefahren wurde, wieder rauszuziehen. Also, dass wir jetzt eine Gelegenheit haben, hier diese Flächen positiv zu entwickeln. Dafür möchte ich mich bei allen, die daran in intensiven Gesprächen und Verhandlungen mitgewirkt haben, ausdrücklich bedanken. War der OB da nicht dran beteiligt? Doch, ich habe mich ja bei allen bedankt. Das muss der OB selber entscheiden. Er ist jetzt ja aber leider auch nicht da. Ich möchte mich auch noch mal darauf hinweisen, dass es auch schlau war, den Ringrockschuppen zu erwerben, auch gegen den ausdrücklichen Rat von damals handelnden Personen und dass wir so einen Fuß in der Tür hatten, um hier eine positive Entwicklung für die Zukunft unserer Stadt möglich zu machen. Und deshalb ist es auch richtig, dass die SPD in ihrem Antrag die Bedeutung dieses Viertels hervorhebt. Und deswegen ist es auch richtig, Bürgerbeteiligung einzufordern, ist auch richtig, Ideen und Vorschläge zur Zwischennutzung und zu kultureller Nutzung da unterzubringen. Auch die FDP hat ja in ihrem bislang noch gar nicht erwähnten Änderungsantrag noch weitere Vorschläge untergebracht. Das zeigt schon, wir brauchen an dieser Stelle auf jeden Fall eine qualifizierte Planung. Und insofern beantragen wir zunächst mal die Überweisung in den Fachausschuss, also in dem Fall den Stadtentwicklungsausschuss, um da noch über verschiedene Punkte zu sprechen, unter anderem die Optionen, die auch von der FDP ins Spiel gebracht worden sind. Auch man kann sich da noch andere Dinge vorstellen. Die EU schlägt von der Leyen, spricht von neuen CO2-freien Stadtteilen. Auch das könnte ja eine Idee sein, an dieser Stelle innovativ nach vorne zu kommen. Denn ich glaube, wir brauchen neben Beteiligung und Partizipation an dieser Stelle vor allen Dingen eins, Qualität. Das heißt, wir brauchen motivierte Leute statt fortgesetzter Bedenkenträgerei. Ja, wir müssen prüfen, ob Wohnen auch in solchen Orten möglich ist. Und Kultur und kreative Entwicklung ist auch an diesem Standort eine Überlegung. Ich freue mich also auf eine qualifizierte Debatte im Stadtentwicklungsausschuss und bitte um Unterstützung um unseren Änderungsantrag.
Herr Haaskamp.
Frau Vorsitzende, Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, wir wollen mit dem Antrag nicht die Entwicklung des Lokviertels erstmal in den Ausschuss holen, sondern wir wollen hier und heute beschließen. Wir wollen, da schlagen wir Ihnen vor, die Anträge der SPD und gleich den Punkt 571 der UFO zusammen abstimmen, weil es sind Ideen, die die FDP in der Vergangenheit schon immer gefordert hat. Von daher sind wir auch da froh, dass SPD und UFO ihre Vorstellungen heute mit einbringen und wir zusammen dieses Thema weiterentwickeln können. Wir wollen eine Richtung vorgeben. Ob in diesem Viertel eine Wohnbebauung überhaupt stattfinden kann, wissen wir aufgrund der Lärmbelästigung nicht. Was wir wissen ist, wir wollen ein attraktives, abwechslungsreiches Viertel in der Innenstadtnähe unserer Stadt. Wir wollen Bestehendes bewahren. Wir wollen vorhandene Kultureinrichtungen, das hat die SPD vorhin auch schon richtig gesagt, erhalten. Weil heute können wir dem Betreiber der kleinen Freiheit doch schon sagen, dass wir wollen, dass er an dieser Stelle, wo er ist, bleibt. Und auch die Gäste würden sich über so ein Signal freuen. Es ist auch als kleine Unterstützung zu verstehen in Zeiten von Corona, dass ein Stück Sicherheit hier an dieser Stelle zumindest erstmal von uns ein Signal ausgeht. Mehr ist das ja erstmal sowieso noch nicht. Wir wollen die Natur fördern, wir wollen die Renaturierung der Hase, wir können uns auch ein Naherholungsgebiet an dieser Stelle vorstellen. Eines wollen wir nicht, und da unterscheiden wir uns, wir wollen keine Gewerbefläche an dieser Stelle haben. Dafür ist uns dieses zentrale Grundstück zu wertvoll. Wir wollen Neues in Osnabrück, zum Beispiel der Hasestrand. Der Hasestrand, wir haben das Beispiel in diesem Sommer gehabt an der Osnabrückhalle, wird von den Osnabrückern angenommen. Sie wollen Spaß haben und Neues erproben und ausprobieren in Osnabrück. Das Lokviertel bietet hierfür eine Möglichkeit an. Weitere Ideen haben wir im Antrag aufgeführt. Ich würde Sie bitten, meine Damen und Herren, wie ich es eingangs schon gesagt habe, die Anträge zusammen abstimmen zu lassen. Eine Diskussion im Fachausschuss haben wir natürlich oder werden wir natürlich haben. Es gibt die B-Pläne, es gibt die Bürgerbeteiligung, die Ergebnisse fließen in den Ausschuss ein. Aber hier und heute ein klares Signal zu geben, dass wir uns viel mehr vorstellen können als Gewerbe- und Wohnungsbau. Das ist hier unser Antrieb. Wir wollen den Betreibern, die es schwer haben in dieser Zeit, auch sagen, wir freuen uns, wenn ihr bleibt. Dankeschön.
Herr Oberbürgermeister.
Frau Ratsvorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Bracke, ich finde es richtig, dass wir alle nach vorne gucken, aber dass Sie ein Stück weit nach hinten geguckt haben, finde ich umso richtiger. Ich will nur eine Facette ergänzen. Ich habe so ein ganz tolles Erlebnis heute Abend. Ich glaube, mit der CDU-Fraktion, lieber Thomas Thiele, der Einzige, der diesem Bebauungsplan 370 nicht zugestimmt hat und nicht zugestimmt hat, dass nur Gewerbe dort ist. Die Grünen, die SPD, ich glaube auch die FDP, lieber Thomas Thiele, haben am 30.08.2016 vorgeschlagen, obwohl damit die Kultur gescheitert und ausgeschlossen wurde, diesen Bebauungsplan ausdrücklich für gewerbliche Flächen. Ich will gar nicht viel länger nach hinten gucken. Ich wollte auch nicht über die Fragen von Vorkaufsrechten etc. an dieser Stelle reden. Ich wollte nur die Facetten des Rückblickes ein wenig erweitern, dass wir alle umso weiter nach vorne gucken und diese Chance jetzt ergreifen, um gemeinsam aus dem Güterbahnhof etwas Richtiges zu machen. Ich finde es auch gut, dass man alle Ideen, die man jetzt entwickeln kann, im Fachausschuss...
Herr Dr. Thiele, ich habe Ihre Wortmeldung aufgenommen.
Im Fachausschuss erörtert, und lassen Sie mir an dieser Stelle auch noch eine kleine Bemerkung machen zur Frage, dass es vielleicht Sinn machen kann, Grundstücke zu kaufen. Ja, das kann Sinn machen. Man kann auch Glück haben mit Fehlentscheidungen. Herr Bracke, für Vorkaufsrechte sage ich auch an dieser Stelle. Aber wir haben ja im Augenblick auch über eine Vorlage des Finanzvorstandes auch die Chance, uns Grundstücke zu kaufen. Denken Sie auch mal daran, dort zuzustimmen, weil es auch da Sinn machen kann, frühzeitig Grundstücke sich zu sichern, um in einigen Jahren Optionen zu haben für eine attraktive Stadtentwicklung. So viel zu den Facetten von Rückblick und Ausblick. Dankeschön.
Herr Dr. Brick wieder.
So, Herr Bracke, Sie haben jetzt gar nicht das Wort, sondern ich habe das Wort. Würden Sie bitte... Nein, ich habe gerade das Wort bekommen.
Und Sie, Herr Bracke, wenn das eine Wortmeldung ist, bitte ich darum, die Hand zu heben, damit wir geordnet weitermachen können.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen wir mal die Kirche im Dorf. Wir haben hier ein sehr schwieriges Quartier gehabt. Und alle wissen, warum sie wie in der Vergangenheit votiert haben. Ja? Wir hatten schwierige Partner. Mehrere schwierige Partner auf diesem Grundstück. Und jetzt sollten wir doch als erstes mal feststellen, unter Leitung des Oberbürgermeisters, unter Beteiligung des Stadtbaurates und unter Beteiligung mehrerer Fraktionsvorsitzender, die hier Verantwortung übernommen haben. So, hat es über einen langen Zeitraum vertrauliche und sehr konstruktive Gespräche mit der Koppenrad-Stiftung gegeben. Es ist eine große Leistung, erstens, dass diese Vertraulichkeit von allen gewahrt wurde und zweitens, dass sie zu einem absolut positiven Ergebnis für die Stadt Osnabrück geführt hat, dass nämlich jetzt alle Grundstücke in diesem Quartier nicht mehr, sagen wir mal, Eigentümern gehören, die uns die Zusammenarbeit nicht so ganz einfach gemacht haben, sondern dass wir jetzt einen Partner haben, eine hochinnovative, gemeinnützige Stiftung, die Koppenrad-Stiftung, die gemeinsam mit uns dieses Quartier entwickeln will, im Hinblick auf künstliche Intelligenz, auch gemeinsam mit der Universität, im Hinblick auf die Förderung von Start-ups, junge Unternehmensgründungen und so weiter und so weiter. Das ist eine ganz große, tolle Chance für Osnabrück. Und das haben wir gemeinsam erreicht und wir sollten uns das doch jetzt hier nicht kaputt diskutieren. Ich muss sagen, dieser Antrag, den finde ich irgendwie aus der Zeit gefallen. Also, lieber Heiko, ich kann ja verstehen, dass ihr jetzt auch hier euch nochmal öffentlich da einbringen wollt. Aber alles, was ihr hier fordert, die Beteiligung der Bürger, das kommt doch sowieso im Bebauungsplanverfahren. Wir alle wollen die Bürgerbeteiligung. Das ist doch selbstverständlich. Und bei diesem besonderen Quartier wollen wir natürlich auch eine besonders qualifizierte Bürgerbeteiligung. Aber auf der anderen Seite muss man doch auch sehen, wir können doch jetzt hier nicht Details beschließen wie Bürgerbühnen und alles mögliche andere. Wir müssen doch jetzt mal sehen, wir haben hier einen Eigentümer. Die Koppenrad-Stiftung ist Eigentümer. Und wir müssen mit diesem Eigentümer gemeinsam, konstruktiv, auch in der Zukunft zusammenarbeiten und dieses Quartier entwickeln. Und auch die Koppenrad-Stiftung braucht natürlich eine Lösung, die unter dem Strich zu finanzieren ist. Wir können den doch jetzt hier nicht in den Bebauungsplan konkrete Details hineinschreiben. Das gilt übrigens auch für den UFO-Antrag. Also ein Drittel der Fläche wird jetzt grün. Auf anderen Flächen gibt es eine Bürgerbühne und es gibt eine heimische Club- und Kulturszene und so weiter. Das kann man dem Eigentümer doch nicht alles aufdrücken. Was wir machen können, ist ein Bebauungsplan, der offen ist für Entwicklung, der also sagt, Wissenschaft und Kunst, Kultur, Wohnungsbau, wenn nötig auch Gewerbe, natürlich, warum nicht auch Gewerbe? Das wird sich entwickeln. Aber wir können doch hier nicht Details vorschreiben, wenn wir sozusagen sagen, also wie das Gelände zu gestalten ist. Denn letzten Endes zahlen wir das doch nicht, was auf diesem Gelände geschieht, sondern die Koppenrad-Stiftung mit ihren Partnern. Deswegen plädiere ich sehr dafür, dass wir auch jetzt mal festhalten, wenn man mal in den Sachverhalt auf Seite 2 der Vorlage schaut, das verstehe ich alles überhaupt nicht. Wir haben doch jetzt in den vergangenen Monaten, ich spreche jetzt gerade mal SPD und Grüne an, wir haben in den vergangenen Monaten bei ganz zentralen Stadtentwicklungsthemen sehr gut zusammengearbeitet. Ich erwähne mal das Projekt Möserstraße, Georgstraße. Das haben wir doch gemeinsam zum Erfolg geführt, Herr Panzer, oder nicht? So, das Projekt Koppenrad-Stiftung Güterbahnhof, das haben wir gemeinsam mit dem Oberbürgermeister und Stadtbauer zum Erfolg geführt und mit der Koppenrad-Stiftung. Warum müssen wir jetzt herummäkeln, dass die Stadtverwaltung hier den Rat vor vollendete Tatsachen stellt, dass politische Diskussionen gar nicht mehr stattfinden, dass eine Verwaltung überwacht werden, die sich zunehmend verselbstständigt, die Politik für vollendete Tatsachen, das stimmt doch einfach gar nicht. Wir haben das doch gemeinsam, Frank Henning, Volker Bajus und ich, mit der Stadtverwaltung erarbeitet und zu einem tollen Erfolg geführt. Lasst uns diesen Erfolg doch nicht kaputt reden, liebe Leute. Das ist ein super Erfolg für Osnabrück, den keiner alleine für sich beanspruchen kann. Der OB nicht, der Stadtbaurat nicht, keine Fraktion, aber alle gemeinsam haben wir es gemacht und wir haben ein super Ergebnis. Und wir sollten das jetzt nicht bemäkeln, sondern wir sollten einfach konstruktiv weiterarbeiten, gemeinsam, dass aus diesem Quartier ein tolles, zukunftsorientiertes Quartier ist, in dem Wissenschaft und Forschung gedeiht, in dem Kultur gedeiht, in dem Wohnungsbau entsteht, Gewerbe angesiedelt wird, was auch immer, denn gemeinsam dort im Bebauungsplanverfahren zustande kommt, unter Beteiligung der Bürger. Dafür bitte ich um Zustimmung.
Herr Mierke.
Frau Ratsvorsitzende, Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist darüber gesprochen worden, von der Vergangenheit und der Blick in die Zukunft. Ja, zur Vergangenheit gehört auch letztendlich, dass die Fraktionen, die heute sich zu Recht, denke ich mir, auf die Schulter klopfen, damals den Fehler gemacht haben, dem OB, dem damaligen zu folgen, die Fläche nicht zu kaufen, die uns angeboten wurde und damals zu einem Spottpreis letztendlich nur, so ist es mir in Erinnerung jedenfalls, weil damals die Gewinnmarge des damaligen Eigentümers vielen zu hoch erschienen hat. Dann hätte man den Fehler, der damals begangen wurde, eigentlich nicht machen brauchen, denn wären wir nicht an dem Punkt über viele Jahre, den wir jetzt hier debattieren. Denn das gehört auch zum Rückblick, das muss man ganz klar und deutlich sagen. Sich dann hier andererseits wieder zu überlegen, was können wir aus dem Gebiet machen, was uns gar nicht gehört, fand ich schon recht lustig, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht auch daraus resultiert, dass in der Zeitung dann drin stand, dass diejenigen, die es erworben haben, sicherlich ihre eigenen Gedanken haben. Und mit denen sollte man vielleicht auch mal mindestens parallel darüber sich unterhalten, welche Vorstellungen dort im Raum sind, ohne unbedingt jetzt dort auch den Investoren Versprechungen schon zu geben. Davon gehe ich aus, dass sie nicht gemacht worden sind. Möge mir jemand das Gegenteil sagen. Denn ich denke mir, alles das, was hier drin steht, was wir alle wollen, eine vernünftige Mischung mit Wohnen, mit Aufenthaltsqualität, mit Kultur, all diese Dinge, die wollen auch irgendwo dann bezahlt werden über den Quadratmeterpreis in der Nutzung letztendlich der Flächen, was durchaus auch ein Mischgebiet sein kann mit Gewerbe, wer will das heutzutage wissen? Also das sind, denke ich mir, Gedanken, die wir alle mitnehmen sollten, die auch nicht verkehrt sind. Aber mit Ratsbeschlüssen zu diesem jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, da sind wir verfrüht. Wir können tatsächlich froh sein, dass die Koppenrad-Stiftung das Grundstück erworben hat, dass es eine Alternative gibt, sicherlich für diejenigen, die dort mal ein Kirchenzentrum schaffen wollten. Und auf der Basis, mit keinen zu großen Versprechungen zu glauben, dass irgendwo Bürgerbeteiligung nachher dazu führen wird, dass das auch alles umgesetzt wird. Denn das haben wir damals am Neumarkt erfahren dürfen, wo auch die große Bürgerbeteiligung da war und davon ist nichts entstanden. Also keine falschen Verhoffnungen wecken, keine falschen Versprechungen machen, ganz vernünftig die Arbeit machen. Und da, glaube ich, sollten wir erstmal den Ball flach halten, uns darüber freuen, dass wir das entwickeln können mit allen Entscheidungsträgern dabei. Und dann können wir sehen, was dabei rauskommt. Schönen Dank.
So, wir haben jetzt noch 25 Minuten insgesamt für diesen Teil der Ratssitzung. Und auf der Rednerliste habe ich jetzt in folgender Reihenfolge Dr. Thiele, Herrn Bracke, Herrn Schlatermund, Frau Brandes-Steggewenz und Herrn Henning. Und Frau Meier zu Strohn. Ich habe Sie. Ah, okay. Also, Herr Dr. Thiele, Herr Schlatermund, Frau Brandes-Steggewenz, Frau Meier zu Strohn und Herr Henning dann für den Antragsteller. Ist das richtig? So, Herr Dr. Thiele.
Sehr geehrte Ratsvorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich fand es schon sehr bedenklich, was der Oberbürgermeister gerade so gesagt hat. Wir haben doch erstmal dafür gesorgt, dass es überhaupt zu dieser Entwicklung hätte kommen können. Denn eins ist ja wohl auch mal klar, diese Verwaltung hat schlicht gepennt damals. Wir haben damals, und das möchte ich gerade auch diesem Oberbürgermeister noch mal deutlich sagen, wir haben damals mit Herrn Seidler jemanden gehabt, der zur Bahn gegangen ist und gesagt hat, wir wollen Vorverkaufsverträge machen. Und die Verwaltung hat komplett gepennt. Wir haben Anträge dazu gemacht. Wir hätten dieses ganze Theater, was wir, diese ganzen Umwege, die wir gehabt haben, über eine Kirche, die da möglicherweise gebaut worden wäre und so weiter, hätten wir alle nicht gehabt, wenn die Verwaltung richtig gehandelt hätte. Hat sie nicht. So, das muss man jetzt zur Klarheit und Wahrheit auch mal an der Stelle sagen. Der andere Punkt ist natürlich auch richtig. Wenn wir nicht dafür gesorgt hätten, dass wir eine Gewerbefläche dort hätten, hätten wir eben genau das Problem gehabt, dass wir überhaupt nicht in die Verhandlungen weiter hätten eintreten können. Denn dann hätte es einen Grund gegeben, oder hätte es keinen Grund gegeben, die Situation, die dort geplant war, nicht umzusetzen. Die CDU wollte das aber. Die CDU wollte das umsetzen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Sie wollte, dass da eine Kirche entsteht, die wir in dieser Form an dieser Stelle nicht haben wollten. Und das ist etwas, wo ich sagen kann, ja, es gab Kompromisslinien, die hat Herr Brickwede ja aufgezeigt gehabt. Ich will nur damit sagen, ich will jetzt auch, lassen Sie uns einen Schwamm drüber machen, bloß es hilft ja nichts. Man muss dann bloß bitte auch nicht uns
Herr
immer
Dr.
irgendwas...
Herr Dr. Thiele, die Redezeit ist
weiß,
ist zu
klar,
Ende.
War klar.
Würde
deswegen
jetzt
möchte ich bloß, dass die Verwaltung das mitnimmt, dass wir natürlich als Rat nach wie vor insgesamt darüber mitentscheiden wollen, was an der Stelle stattfindet, egal ob es eine Stiftung
und
ist oder wer. Ich
rufe Herrn Schlatermund auf.
Ich möchte auch nur noch mal auf den Kollegen Brickwede eingehen und Frank Henning wird ja sicherlich noch mal das letzte Wort haben mögen. Fritz, ich möchte noch mal deutlich sagen, also wenn du den letzten Absatz liest, da steht da ganz eindeutig drin, dass in der Übergangsphase, darum geht es mir, denn ich glaube nicht, dass in den nächsten 2-3 Jahren da schon die Kräne stehen werden.
Kenne Thomas, aber wir sollten nach vorne gucken. Wäre es nicht sinnvoll, dass wir können ja hinter alles da einen Haken machen.
Wie der Zufall manchmal auch so glücklich ist, das darf man auch nicht vergessen, was uns ja auch überhaupt in die Lage versetzt. Dieser Bebauungsplan hat vor dem OVG nicht Bestand gehalten. Das muss man auch mal sagen an dieser Stelle. Und das ist auch noch ein Glücksfall im Nachhinein, dass wir jetzt überhaupt noch sozusagen eine weiße Fläche haben, auf der wir planen können. Insofern würde ich es für gut finden, wenn wir sagen, alles ist richtig, was da drin steht, und den letzten Satz oder Absatz, wo dann sozusagen die Übergangszeit, die Herr Schlatermund gerade erwähnt hat, drin ist, dass die Verwaltung beauftragt wird, mit dem neuen Eigentümer Gespräche zu führen, inwieweit denn das sichergestellt werden kann. Das ist, glaube ich, etwas, was sich gehört, dass man mit dem Eigentümer darüber spricht und nicht beschließt, dass da etwas zu sichern ist über den Kopf des Eigentümers hinweg. Ich glaube, das war aber gar nicht beabsichtigt. Wenn wir das so formulieren könnten, glaube ich, wäre sehr, sehr einvernehmlich zu beschließen oder wegen der Planung dann den Stadtentwicklungsausschuss. Aber mir, von mir aus kann man das auch hier dann beschließen. Dankeschön.
Und abschließend für den Antragsteller Herr Henning.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, die SPD-Fraktion hat aus meiner Sicht mit dem heutigen Antrag schon alles erreicht. Wir haben nämlich erreicht, dass das Primat der Politik deutlich geworden ist. Wir haben in der Öffentlichkeit erlebt, dass hier die Stiftungen gehandelt haben. Das war der vorwiegende Eindruck. Die Stiftungen, die Namen wurden gerade genannt. Und das war mitnichten so. Natürlich haben die Stiftungen gehandelt. Herr Brickwieder hat es erklärt. Es haben aber auch Fraktionen mitgewirkt. Und mit der heutigen Debatte hier im Ratssitzungssaal oder im Stadthalle vielmehr, wollten wir eigentlich erreichen, dass erstens deutlich wird, was wir dort wollen als Primat der Politik. Wir wollen nämlich dort Bürgerbeteiligung. Ich weiß gar nicht, wie man gegen Bürgerbeteiligung sein kann. Zweitens, wir wollen, dass die Club- und Kulturszene dort natürlich auch ihre Heimat findet. Und gehen Sie mal davon aus, dass wir das mit den Eigentümern längst besprochen haben. Da sind wir da schon längst in Gesprächen dabei. Das stellt noch nicht so einen Antrag auf den blauen Dunst heraus. Und dass diese Dinge hier heute noch mal diskutiert worden sind. Und mir ist es aber relativ egal, ob das in den Ausschuss verwiesen wird oder, und wir sind ja immer an der Seite des Oberbürgermeisters, wenn der Oberbürgermeister vernünftige Vorschläge macht. Ich kann da sehr gut mit leben, mit dem Vorschlag des Oberbürgermeisters zu sagen, die Verwaltung wird beauftragt, bei den Gesprächen über den aufzustellenden B-Plan mit diesen ganzen Dingen, die wir hier in unserem Antrag aufgelistet haben, nämlich die ganze Kunst- und Kulturszene, auch die Idee mit den Theaterformaten, mit der Probebühne zwischendurch, mit den Eigentümern zu besprechen und das alles dann in einen vernünftigen B-Plan zu gießen. Insoweit würden wir uns hier dem Oberbürgermeister anschließen. Ich habe gerade mit der FDP gesprochen, die sieht das auch so. Wenn ihr noch euren nächstfolgenden Tagesordnungspunkt auch noch damit einpackt, also dass wir da um die Haseniederung uns noch Gedanken machen wollen, das kann man dem Oberbürgermeister auch mit auf den Weg gehen. Aber abschließend, weil ich ja gesagt habe, nur 60 Sekunden will ich hier reden. Zwei Gedanken gehören zur Wahrheit jetzt aber, Entschuldigung, auch noch mal dazu. Es hat zwei grundlegende Entscheidungen in der Vergangenheit gegeben und die waren die Grundlagen des Erfolges. Das eine war, Herr Barius hat schon angedeutet, Rot-Grün hat damals dafür gesorgt, dass das Vorkaufsrecht am Ringlockschuppen ausgeübt wurde. Das war in einer Nachtsitzung. Ich war dabei, ist der Vorteil, wenn man schon so lange dabei ist. Sie haben sogar eine Sitzungsunterbrechung gemacht. Und mit knapper rot-grüner Mehrheit haben wir damals durchgesetzt, den Ringlockschuppen zu erwerben gegen die CDU. Und die CDU hat es gerade selber inklusive Oberbürgermeister erklärt. Sowohl der Oberbürgermeister als auch die CDU haben gegen den Bebauungsplan gestimmt, gegen den Bebauungsplan 370, wo wir ausdrücklich nur Gewerbe beschlossen haben. Und Sie wissen sehr genau, warum wir das gemacht haben. Das war nämlich eine Verhinderungsplanung. Das will ich an dieser Stelle auch mal sehr deutlich sagen. Wir wollten, dass diese Sekte hier in Osnabrück keinen Fuß fasst. Jedenfalls nicht in der Größenordnung von 3000 Plätzen, die größer waren als der Dom. Und das haben wir erreicht, indem wir gesagt haben, nur Gewerbe. Dass wir jetzt neu planen müssen, unter Ausschluss dieser Sekte, an der Stelle jedenfalls, finde ich nur legitim. Und damit hat der Oberbürgermeister mit seinem Ausspruch, ich habe mir das notiert, er sei damals gegen den B-Plan gewesen. Herr Oberbürgermeister, bei allem Respekt, genau das war ja das Problem, dass Sie gegen den B-Plan waren.
Herr Oberbürgermeister.
Nein. Es geht, ich greif den Punkt.
Ich habe jetzt Herrn Oberbürgermeister Griesert aufgerufen.
Ich greife den Punkt ja gar nicht. Ich greife den Punkt ja gar nicht auf, weil Frank Henning ja die wirklichen Hintergründe kennt. Aber er weiß auch, und das gehört auch zur Wahrheit, wenn man an einer Stelle etwas verhindern wollte und es kommt jetzt 300 Meter weiter, sollte man das auch sagen, dass was man da verhindert hat, 300 Meter weiterkommen wird. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Ich will nochmal meinen Vorschlag aufgreifen, damit da kein falscher Gedanke sich festsetzt. Das Primat der Politik heißt, wenn wir jetzt einen neuen Bebauungsplan machen müssen, dass natürlich das Ergebnis offen ist. Wenn da drin steht, was alles sozusagen da Berücksichtigung finden kann, dann ist das nicht gesetzt, dass jetzt, ich sag mal, im Zweifel plötzlich 30% der Fläche für kulturelle Zwecke ausgewiesen werden, sondern dass das ein Bebauungsplan ist, wo die Politik hinsichtlich der städtebaulichen Attraktivität und auch der Effekte, die dieses Gebiet erzielen soll, insgesamt mit dem Leuchtturm Ringlockschuppen, mit der künstlichen Intelligenz und all solchen Themen zusammenwirkt und dass solche Aspekte wie Kultur zu berücksichtigen sind, die wir ja sogar in fast jedem Baugebiet, bei jedem Baugebiet der Benutzungsverordnung außer einem reinen Wohngebiet, einem allgemeinen Wohngebiet, sind kulturelle Einrichtungen in einem urbanen Gebiet, in einem Gewerbegebiet, überall bis auf Industriegebiet, sind kulturelle Einrichtungen zulässig. Und wir werden doch gar nichts anderes machen, als in einem Bebauungsplan Gebietscharakter überlegen, nach der Baunutzungsverordnung zum Beispiel ein urbanes Gebiet, wo dann kulturelle Einrichtungen zulässig sind. Wir werden aber nicht Das glaube ich, da sind Sie auch beim Primat der Politik im Rat selbstbewusst genug, nicht sagen, wir wollen jetzt ein Gebiet, was kulturell dominiert wird, dann ist es nämlich kein urbanes Gebiet, sondern dass eine lebendige Nutzungsmischung dahin bekommen, wir das in einem Bebauungsplan fein austarieren und diesen Bebauungsplan natürlich auch mit dem Eigentümer besprechen. Das ist tatsächlich der Vorteil, dass wir hier Eigentümer an unserer Seite haben, die sprech- und kompromissfähig sind, die aber ein klares Ziel haben, was wir vorher erörtert haben, was wir erwarten von diesem Güterbahnhofsgelände. Und das ist ein Glücksfall und deswegen finde ich es gut. Wir haben das Ergebnis offen für einen neuen Bebauungsplan mit all diesen Aspekten, die genannt worden sind, in den Stadtentwicklungsausschuss reingibt und parallel für die Übergangszeit Gespräche führt, um bestimmte Nutzungen dort für die Zeit zu halten, bis die Entwicklung eingetreten ist. Das ist, glaube ich, ein vernünftiger Ansatz, den wir hier gemeinsam beschließen können.
5.6.1, Datum ersetzt durch schnellstmöglich. Wer diesem Antrag zustimmen kann, bitte ich jetzt um das Handzeichen. Der Oberbürgermeister, UFO, CDU, der Pirat, UWG und die Grünen. Gegenstimmen, FDP und SPD. Und die Linke. Enthaltung. Jetzt sind wir mittlerweile wieder nur 46 Ratsmitglieder, deswegen muss ich eben nach links schauen. Angenommen. Dieser Antrag ist durch. Jetzt